Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Freitag, der 8. Oktober. Am Donnerstag ist der Literatur-Nobelpreis vergeben worden. Erhalten hat ihn in diesem Jahr der Tansanier Abdulrazak Gurnah. In seinen Novellen erzählt er von der Flucht, dem Schicksal des Flüchtlings in der Kluft zwischen Kulturen und Kontinenten. Franz Kafka hat einmal gesagt, ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns. Und manchmal taut Literatur tatsächlich die Wirklichkeit auf, weil eine fiktive Szene, ein fiktiver Satz die Realität auf das Wesentliche zusammenschmelzen lässt.
Es war die beste und die schlimmste Zeit. Ein Jahrhundert der Weisheit und des Unsinns. Eine Epoche des Glaubens und des Unglaubens. Eine Periode des Lichts und der Finsternis. Es war der Frühling der Hoffnung und der Winter der Verzweiflung.
So steht es in Charles Dickens Roman Eine Geschichte aus zwei Städten. Und wollte man beschreiben, was die Monate der Corona-Pandemie bedeutet haben, dann sind sie eine Zeit des Glaubens und des Unglaubens gewesen. Die einen, die Wissenschaft absolut gesetzt haben, die anderen, die sich die Masken vom Gesicht gezogen und den Aluhut aufgesetzt haben. Eine Periode des Lichts, in der Forschung Unglaubliches geleistet, binnen Monaten einen Impfstoff gegen das Virus entwickelt hat. Und eine Periode der Finsternis, in der die Welt von einem globalen Dorf zu einer sozialen Einöde geschrumpft ist. Noch ist die Normalität nicht zurückgekehrt. Aber nach einem Frühling der Hoffnung ist ein Sommer des Impfens gekommen. Gerade hat das RKI verkündet, dass die Impfquote in Deutschland offenbar deutlich höher ist als bislang angenommen. Bis zu 80% der Erwachsenen seien doppelt geimpft. Das heißt, ein erneuter Winter der Verzweiflung, er wird ausbleiben.
Alice war es allmählich leid, neben ihrer Schwester am Bachufer stillzusitzen und nichts zu tun. Denn sie hatte wohl ein oder zweimal einen Blick in das Buch geworfen, in dem ihre Schwester las, aber nirgends waren Bilder oder Unterhaltungen abgedruckt. Und was für einen Zweck haben schließlich Bücher, sagte sich Alice, in denen überhaupt keine Bilder oder Unterhaltung vorkommen.
Alice im Wunderland von Lewis Carroll. Nicht nur Schwestern sind es manchmal leid, still zu sitzen. Auch bei Schwesterparteien wie der CDU und CSU ist das so. Markus Söder wollte sein bayerisches Wunderland zum Modell für Deutschland machen. Die CDU aber wollte das Buch bzw. das Heft des Handelns nicht aus der Hand geben. Doch den Christdemokraten und ihrem Kandidaten Armin Laschet fehlte es an Bildern. An einem Bild davon, was eine konservative Partei im 21. Jahrhundert eigentlich ausmacht und wohin sie dieses Land führen will. Und so fragte sich der Wähler, was für einen Zweck hat eine Partei, in der überhaupt keine Bilder vorkommen? Ach ja, die CSU hatte es da mit dem Stillsitzen längst aufgegeben.
Die Welt war so unwissend, dass viele Dinge noch nicht einmal einen Namen hatten. Und um sie zu nennen, musste man mit dem Finger darauf deuten.
Ein Satz aus dem Roman 100 Jahre Einsamkeit von Gabriel Garcia Marquez. Zwar haben in unserer Welt die Dinge einen Namen, auch die politischen, sie heißen zum Beispiel Ampel. Wir können sie nennen, aber wir sind doch unwissend, was sie sein werden. Und auch wenn Grüne und FDP den Finger auf dem Handyauslöser mit einem Selfie darauf deuten, was sie sein wollen, ob sie es sein können, das wissen wir nicht. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Michael Bröker ist Chefredakteur von The Pioneer und er kennt sich aus im politischen Berlin. So war er ganz nah dran, als Armin Laschet jetzt in der Unionsfraktion seinen Rücktritt ankündigte. Michael hatte sozusagen sein Ohr in der Fraktionssitzung. Seinen minutiösen Bericht hören Sie gleich.
Es war erstaunlich still. Es hat gar keiner geantwortet. Er hat dann noch gesagt, es gibt jetzt eine Kreisvorsitzendenkonferenz, eine Ostkonferenz, einen Bundesparteitag werde er selbstverständlich einberufen, an dem man sich personell neu aufstellt. Er wolle auch den Übergang moderieren, hat er noch angeboten. Auch da wieder keine Reaktion, keine Wortmeldung, nichts. Und es war fast ein bisschen tragisch, auch trist, wie dieser Abschied dann verlief.
Außerdem erzählen wir Ihnen, warum dank Netflix bei einer Frau in Südkorea neuerdings das Telefon nicht mehr stillsteht. Und wir wundern uns über eine Auszeichnung für Daniel Craig, obwohl er doch weniger ein James Bond war, als vielmehr ein James Bondchen.
Die personelle Neuaufstellung der CDU vom Vorsitzenden über das Präsidium bis hinein in den Bundesvorstand werden wir ebenfalls zügig anpacken.
Besondere Momente erfordern besondere Gesprächspartner. Am Donnerstag war im politischen Berlin ein solch besonderer Moment. Armin Laschet hat seinen Rückzug von der CDU-Spitze verkündet. Und deshalb ist jetzt Michael Brücker bei mir. Er kennt wie kaum ein anderer die Union und ihr Innenleben. Und so war er auch ganz nah dran, als Laschet der Unionsfraktion mehr oder weniger leise Adieu sagte. Guten Morgen, lieber Michael.
Guten Morgen, Dagmar.
Michael, Armin Laschet hat ja am Donnerstag eine Sitzung der Unionsfraktion einberufen lassen. Wie überraschend ist dieser Termin auch für CDU und CSU gewesen?
Sehr überraschend. Die Abgeordneten wussten nicht, was er vorhat. Und sie haben sich die ganze Zeit auch gefragt, warum am Donnerstag kurzfristig eine informationelle Fraktionssitzung angekündigt wurde. Also es gab keine Aussprache, es gab keinen Tagesordnungspunkt. Es gab einfach nur eine Einladung zu einer Fraktionssitzung. Und jetzt wissen wir, warum.
Und was ist dann da gelaufen? Du hast es ja ziemlich gut mitbekommen alles.
Ja, verkorkst ist es erstmal gelaufen, wie so vieles bei Armin Laschet in seinem Wahlkampf. Er kam nämlich erstmal nicht rein in diese digitale Schalte, weil er sich aus seinem Auto zuschalten ließ, aber irgendwie technische Probleme hatte. Also
digital first, Armin Laschet second, ja?
Ja, so kann man das sagen. Und Ralf Brinkhaus und Alexander Dobrindt mussten also erstmal überbrücken, erzählten von den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen und warum sie doch so gerne Jamaika gemacht hätten, was alles schiefgelaufen ist. Und plötzlich war dann Armin Laschet da und Ralf Brinkhaus übergab ihm das Wort. Armin, da bist du ja jetzt, du bist dran. Und da war natürlich große Intensität in diesem digitalen Raum, weil keiner wirklich wusste, was Armin Laschet vorhat. Und dann hat er angefangen, erstmal zu analysieren, warum eigentlich Jamaika besser fürs Land wäre.
Und was hat er da gesagt? Also was war seine Erklärung, warum es Jamaika sein sollte?
Er sprach erstmal von den Gesprächen mit der FDP und berichtete sehr intensiv, worauf die sich eigentlich alles schon geeinigt hatten. Und erzählte dann auf, Erbschaftssteuer, Unternehmenssteuer, Soli abschaffen, Pendlerpauschale beibehalten, Ehegattensplitting beibehalten. Er zählte ganz viele Punkte auf, wie man doch mit den Gelben etwas hätte machen können. Und dann sagte er auch noch, dass die Gespräche mit den Grünen eigentlich von einer großen Offenheit auch beim Klimaschutz von der Union aus gewesen waren und dass Jamaika eine gute Modernisierungskoalition gewesen wäre. So hatte er es gesagt. Man wunderte sich so ein bisschen, wo er hin will in seinem Gesprächsbeitrag. Und dann kam er irgendwann darauf, dass er gesagt hat, wir müssen endlich dazu kommen, das zu machen, was wir als Christdemokraten immer wieder auf Marktplätzen sagen, nämlich erst das Land, dann die Partei und dann die Person. Und wenn es an ihm liege, also an der Person, wolle er einem möglichen Jamaika-Bündnis nicht im Wege stehen.
Das ist doch sehr staatsmännisch.
Ist es auch. Ich glaube ihm das auch. Er hat gesagt, dass Jamaika sein Wunschbündnis ist. Und wenn es so sei, dass man ihn nicht wolle an der Spitze, ja, dann solle man bitte eine neue Spitze wählen und Jamaika vielleicht doch nochmal versuchen. Oder, wenn die Ampelkoalition scheitert, das kann ja sein in 4 Jahren, dass dann eben ein anderer dieses Jamaika-Bündnis bildet. Also er nimmt sich selbst aus dem Spiel, um seine Lieblingskoalition möglich zu machen.
Wie selbstbestimmt ist denn diese Ansage von Armin Laschet?
Ja, natürlich nicht sehr selbstbestimmt, denn der Druck war ja enorm. Schon am Wahlabend hat im Grunde Markus Söder die Zerstörung des Armin Laschet begonnen. Tag danach hat er klar gesagt, wir haben keinen Regierungsauftrag, hat ihm widersprochen und so ging das ja die ganze Zeit weiter. Bei jeder öffentlichen Äußerung von Markus Söder gab es Spitzen gegen Armin Laschet und damit auch gegen seine Integrität, gegen seine Autorität. Die ersten Vereinigungen haben eine personelle Erneuerung gefordert. Tilman Kuban hat gesagt, kein Stein darf auf dem anderen bleiben. Somit war der Druck auch in den eigenen Reihen natürlich enorm. Es gibt Unterstützerlisten inzwischen schon, die einen Neuanfang fordern wollten vor der Montagssitzung des CDU-Vorstands. Also er war ein Getriebener und musste reagieren. Und er hat jetzt diese Sitzung genutzt, um wenigstens einmal noch den Moment selbst bestimmen zu können.
Wie hat denn die Fraktion auf die Rücktrittsankündigung von Armin Laschet reagiert? Hat man da Erleichterung gespürt? Gab es auch ein bisschen Wehmut? Gab es gute Wünsche für alles Weitere?
Wenn Jamaika anders möglich ist, dann reden wir eben auch über Personen. Wenn es mit anderen Personen geht, dann gerne, hat er gesagt. Und es war Stille. Keiner antwortete, keiner fühlte sich bemüßigt, irgendwie ihm zu danken oder ihm vielleicht einen guten Weg zu wünschen oder so. Es war erstaunlich still. Es hat gar keiner geantwortet. Er hat dann noch gesagt, es gibt jetzt eine Kreisvorsitzendenkonferenz, eine Ostkonferenz, einen Bundesparteitag werde er selbstverständlich einberufen, an dem man sich personell neu aufstellt. Er wolle auch den Übergang moderieren, hat er noch angeboten. Auch da wieder keine Reaktion, keine Wortmeldung, nichts. Und es war fast ein bisschen tragisch, auch trist, wie dieser Abschied dann verlief, weil er dann zum Schluss einfach nur noch sagte, ja, bitte, bitte, lasst die Personenschlacht sein. Er bittet eigentlich darum, keine Kampfkandidaturen. Er bittet darum, dass ein Team gefunden wird, das ihn ersetzt und dass man sich einigt. Ob das gelingt, werden wir sehen, aber es war so ein bisschen, ja, es war ein Abschied ohne Emotion. Es gab auch kein Wort des Dankes. Keiner hat sich geäußert. Ralf Brinkhaus hat dann gesagt, ja, vielen Dank, Armin Laschet. Und jetzt kommt Michael Große-Brömer und erzählt, wie das bei der konstituierenden Sitzung im Bundestag laufen wird.
Du hast jetzt gerade gesagt, Laschet hat angekündigt, es werde eine Teamlösung geben und er möchte den Übergang ja auch moderieren. Kann er überhaupt noch irgendetwas moderieren in dieser Partei?
Ja, das ist die richtige Frage, Dagmar. Und ich glaube, die Autorität hat er nicht mehr. Denn die Gespräche laufen ja bereits. Carsten Linnemann, Jens Spahn, Tilman Kuban, Daniel Günther, Michael Kretschmer, die sind schon in intensivem Austausch, wollen ein Team bilden. Wobei noch offen ist, wer die Nummer eins ist. Aber da gibt es längst Gespräche im Hintergrund, wie man sich neu aufstellen kann, möglichst mit viel unbelasteten Personen.
Jens Spahn und unbelastet finde ich jetzt aber eine merkwürdige bis bemerkenswerte Beschreibung, lieber Michael.
Berechtigter Einwand und deswegen muss auch Jens Spahn wissen, und das weiß er auch, dass er Bündnispartner braucht, wenn er die Chance auf den Parteivorsitz haben will. Er will, er wird antreten, aber er weiß auch, er kann keine Kampfkandidatur, vielleicht nicht einmal mehr gewinnen. Deswegen braucht er ein Bündnis von Jung und Alt, von Mann und Frau, von Ost und West, von Ministerpräsidenten und den Chefs der Vereinigung. Er kann nur im Bündnis mit der Mittelstandsunion, mit der Jungen Union, mit Daniel Günther, mit Michael Kretschmer an die Spitze kommen. Und das versucht er gerade, das sondiert er gerade. Und man weiß eben auch, dass Ralf Brinkhaus sich so leicht nicht aus dem Amt sägen lassen wird. Im Gegenteil, er überlegt ernsthaft, auch als Parteivorsitzender ins Rennen zu gehen und sondiert ebenfalls. Insofern glaube ich, Brinkhaus gegen Spahn ist im Moment das zentrale Thema. Wer schafft mehr Truppen hinter sich? Wer sammelt die Truppen hinter sich? Ich glaube, dass alle anderen Beteiligten eher Außenseiterchancen haben, vor allem Norbert Röttgen.
Du hast einen noch nicht erwähnt, der es ja immer wieder gerne versucht, Parteivorsitzender zu werden, Friedrich Merz. Der ist ja im Moment auch auffällig still.
Ja, Friedrich Merz hat bereits gesagt, er würde nicht nochmal gegen das Establishment antreten. Damit meint er, auf einem Bundesparteitag sieht er sich nicht nochmal als Kandidat für den Parteivorsitz, weil er eben glaubt, dass andere die besseren Netzwerkfähigkeiten haben. Und das ist ja auch so. Friedrich Merz ist an der Basis beliebt. In den Umfragen bei CDU-Wählern ist er beliebt. Aber in den Landesverbänden, sobald es in die Funktionärsriege geht, hat er wenig Chancen. Und er steht natürlich als 65-jähriger, zweimal gescheiterter Parteivorsitzendenkandidat nicht für Aufbruch. Mhm.
Aber die Lehre der SPD, die ja ein ähnliches Führungschaos hinter sich gebracht hat, wie es jetzt der CDU bevorsteht, war ja: Wir lassen jetzt die Basis über den Parteivorsitz abstimmen, um auch eine Legitimation zu bekommen. Und bei der SPD sind dann Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans rausgekommen. Wenn sich die CDU entscheiden würde, den gleichen Schritt zu tun, dann wäre es doch Friedrich Merz am Ende. Oder wird die CDU das nicht tun, die Basis einzubeziehen? Diese Forderung gibt es ja.
Ja, die Forderung gibt's. Ich glaube, sie gibt es aber jetzt nicht innerhalb von wenigen Monaten für den Bundesparteitag, die Basis noch einzubeziehen. Das ist weder im Statut noch in der Satzung noch technisch möglich, so schnell einen Bundesparteitag zu organisieren, wo jemand gewählt wird, der vorab bei einer Mitgliederbefragung nominiert wurde. Das kennt die Union nicht und sie will es jetzt auch gar nicht, weil Linnemann, Spahn, auch Brinkhaus wollen diese Basisbefragung nicht, weil sie natürlich den Merz-Faktor fürchten. Und ich glaube, auch Armin Laschet will es nicht. Und insofern werden sie versuchen, einen Parteitag sehr schnell jetzt einzuberufen und im Hintergrund Teams zu bilden, die dann zur Abstimmung gestellt werden. Und je mehr man im Vorfeld jetzt hinter sich sammelt, desto weniger Gefahr gibt es natürlich, dass auf dem Parteitag noch einer dagegen antritt. Und ich glaube, Friedrich Merz wird dann nicht antreten, wenn ein Team sich bildet. Und insofern ist die Frage, wer sammelt jetzt am effizientesten und am besten die Truppen ein. Die Basisbefragung wird aber kommen, Dagmar, und zwar bei der Kanzlerkandidatenfrage in 3 Jahren. Da wird, glaube ich, erstmals bei der Union auch der Druck so groß sein, dass man nicht nochmal den falschen Kandidaten wählt. Und deswegen wird es da sicherlich eine Basisbefragung geben. Aber jetzt in der akuten Frage Parteivorsitz kommt es zu früh.
Du hast gerade über die jetzige Phase der Union gesprochen. Und zur jetzigen Phase gehört ja immer noch die Option auf Jamaika. Also weder die Grünen noch die FDP haben Jamaika endgültig ausgeschlossen. Sie haben gesagt, wir reden jetzt erstmal mit der SPD, aber Habeck hat eine Tür aufgemacht und Lindner hat die Tür nie zugeschlagen. Aber in der jetzigen Verfassung der Union, mit einer offenen Führungsfrage, mit sehr viel Selbstklärungsprozessen, ist da Jamaika überhaupt noch möglich?
Ja, auch Ralf Brinkhaus hat gestern in der Fraktionssitzung ja gesagt, wir werden die Tür nicht zuschlagen. Es ist besser, wir stellen den Bundeskanzler als jemand anders. Also der Machtwille ist groß. Ja. Ich sage nur, der Machtwille ist da und die Union, wenn sie sich schnell neu sortiert, wird natürlich ein Ansprechpartner bleiben und ist ja auch für Christian Lindner und die FDP immens wichtig, weil sie sich sonst sofort eigentlich rot-grün unterwerfen müssten. Trotzdem bin ich ja bei dir. Die Wahrscheinlichkeit, dass in den nächsten 3 Monaten die Ampelkoalition scheitern und ein anderer Jamaika verhandeln kann, als der, der auf den Plakaten stand, also Armin Laschet, halte ich auch für ausgeschlossen. Aber das heißt ja nicht, dass in einem halben Jahr oder in einem Dreivierteljahr nicht die Ampelkoalition an irgendeinem massiven Streit in der Finanz- oder Migrationspolitik scheitern kann und dann natürlich die Union sagen kann, hier ist unser Mann X oder Y, Jens Spahn oder Carsten Linnemann, lasst uns Jamaika neu verhandeln und wir haben eine Mehrheit in diesem Bundestag. Die Mehrheit ist da.
Und in München haben da heute die Sektkorken geknallt?
Ich glaube, Markus Söder ist ja zufrieden mit seinem Werk, denn er hat verhindert, dass Armin Laschet weiter die Geschicke für die Union in der Hand hat und er ist der Meinung, am Ende, dass sich da jetzt etwas vollzieht, was für ihn seit Monaten klar ist, nämlich, dass Armin Laschet der Falsche ist an der Spitze der Union. Für Markus Söder war das von Tag 1 an klar. Ich glaube auch, dass Wolfgang Schäuble und Volker Bouffier sehr beschädigt jetzt sind, weil sie am Ende auch auf den falschen Mann gesetzt haben, den durchgesetzt haben.
Das waren die Laschet-Macher sozusagen.
Die Laschet-Macher, genau. Und insofern, die Laschet-Gegner haben natürlich Aufwind. Auf der anderen Seite, in der CDU hat man nicht vergessen, was Markus Söder getan und gemacht hat in den letzten Wochen. Man hat nicht vergessen, dass in der Stunde einer möglichen Regierungsbildung die größten Pfeile eigentlich gegen Armin Laschet aus den eigenen Reihen kamen und nämlich aus München oder aus Nürnberg. Insofern glaube ich, die Kanzlerkandidatur 2025, die Markus Söder als Ziel hat, die muss er sich erstmal erarbeiten durch Loyalität, vielleicht auch durch ein ganz neues Image. Ich kann mir nicht vorstellen, dass CDU-Landesfürsten in 4 Jahren vergessen haben, was Markus Söder in diesen Wochen getan hat.
Es gab ja das Video von Rezo, die Zerstörung der CDU. Eigentlich passt das doch ganz und gar zu dem, was Markus Söder gemacht hat. Die Zerstörung der CDU, diese desolate Lage, in der die Partei jetzt ist, inhaltlich leer, das waren andere, aber auch personell in einem totalen Durcheinander.
Ja, ich glaube, die Selbstzerstörung der Union hätte viele Autoren und YouTube-Gesichter, die man in diesem Film sehen würde. Natürlich ist da auch Armin Laschet selbst mit einer schlimmen Kampagne, muss man ganz ehrlich sagen, mit katastrophalen Fehlern. Natürlich ist da Markus Söder, der gar nicht zugelassen hat, dass dieser Mann Autorität bekommt. Aber da ist auch Angela Merkel, die am Ende diese entkernte, inhaltlich verblasste Union übrig gelassen hat, die nicht in der Lage war, 3 Themen zu nennen, die man unbedingt in diesem Land umsetzen müsste, wenn man als Union Politiker an die Macht kommt. Also insofern, da gibt es mehr Baustellen, als nur in Nürnberg oder in Düsseldorf zu suchen sind.
Die größte Baustelle wird jetzt aber erstmal in Berlin sein. Lieber Michael, ich danke dir, dass du da warst und diese Informationen mit uns allen geteilt hast.
Schön, dass ich da sein durfte. Vielen Dank, Dagmar.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
dass eine vermeintlich fiktive Nummer so viel Chaos auslösen kann.
Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich.
Ja, das hätte sich auch eine südkoreanische Geschäftsfrau wahrscheinlich sehr, sehr gewünscht. Seit Tagen läuft nämlich ihr Telefon heiß. Am anderen Ende des Hörers sind aber meistens nicht ihre Geschäftskunden, sondern wildfremde Menschen. Und die haben ihre Nummer aus der Netflix-Serie Squid Games. In der Serie gut sichtbar wird nämlich eine Telefonnummer angezeigt, die wichtig für die Handlung ist. Wer diese wählt, wird Teil eines gefährlichen Spiels. Im Squid Game geht es für die Teilnehmer, die finanzielle Probleme haben, um Leben und Tod und um ziemlich viel Geld. Die Serie und das Spiel sind natürlich Fiktion. Und trotzdem greifen nicht wenige zum Hörer und wählen die fiktive Nummer, die dann plötzlich ganz real ist. Denn kein Charakter aus der Serie geht da ans Telefon, sondern die wirklich existierende Geschäftsfrau aus Südkorea. Und die ist stinksauer und auch ein bisschen ratlos. Ihre Telefonnummer kann sie nämlich nicht ändern, da ihre Geschäftskunden sie seit 10 Jahren genau so erreichen. Aber Netflix lässt sich nicht lumpen und bietet der Frau unglaubliche 3.600 Euro als Entschädigung an. In Netflix-Abos umgerechnet 37,5 Jahre Serien gucken.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass Daniel Craig auf dem Hollywood Walk of Fame einen Stern bekommt. Dabei ist er doch der unbondigste unter den James Bonds. Statt Draufgängertum lebt er die Melancholie. Statt wilder Affären gibt er sich der unglücklichen Liebe hin. Statt in Ironie versucht er sich in Philosophie. Vorbei die Zeiten, als 007 noch ein Synonym für den Exzess der Männlichkeit war und James Bond ein Synonym für John Connery.
James Bond, der Dr. No jagte, ist wieder da. Seine Gegner sind ihm hart auf den Fersen. Schnell ist er mit dem Finger am Abzug und am Halsband einer schönen Frau.
Ich werde Ihnen mal was mit westlichem Schick sagen. Sie sind ein bildhübsches Mädchen.
Aber ich glaube, mein Mund ist etwas zu groß.
Nein, er ist gerade richtig. Für mich wenigstens.
Mit Daniel Craig ist auch das Agentengeschäft metrosexualisiert worden. Der metrosexuelle Mann weint, zupft sich die Augenbrauen und teilt sich mit uns die Gesichtscreme. Ich bin mit einem Vater aufgewachsen, der Creme allenfalls zum Einfetten von Türscharnieren benutzt hat. Heute gehe ich mit Männern aus, die mehr über den Hyaluronanteil in Pflegeprodukten wissen als die Verkäuferin bei Douglas. Der Mann hat seine raue Schale weich gecremt. Die Männlichkeit hat ihren Rückzug angetreten und schaut lieber dumm aus der Wäsche, als einen Blick auf unsere Wäsche zu riskieren. Vielleicht ist der nächste James Bond wieder ein Schritt zurück in die Zukunft. Es geht nicht darum, dass er ein stumpfer Chauvi ist mit ausladendem Ego und schmalem Niveau. Es geht um den Gentleman, den Komplimentemacher, den Draufgänger und den Abenteurer. Eben einen Mann mit der License to Kill. Bleiben Sie aufrecht. Irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
Yes, you do.